mit Katja Weber. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich, konstatierte René Descartes in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und wir zitieren ihn seither. Allerdings hat Friedrich Schiller dem in seinem Gedicht Die Philosophen noch etwas hinzugefügt. Denke ich, so bin ich. Wohl. Doch wer wird immer auch denken? Oft schon war ich und hab wirklich an gar nichts gedacht. Merke, auch der Mensch ist manchmal einfach nur, atmet ein, atmet aus und setzt sein Hirn nicht ein. Dabei schreiben wir dieses nackte, einfache Sein im Allgemeinen eher dem Gekräuch und Gefleuch zu, das uns umgibt. Wir selbst begreifen uns wegen unseres Gehirnes und der Expansion des menschlichen Kortex als Krone der Schöpfung. Die These ist, dass die Lebewesen im Laufe der Evolution immer neue Hirnkomponenten entwickelt haben, immer intelligenter wurden und diese Entwicklung bei uns ihre Vollendung gefunden hat. Eine Tagung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ist dieser Annahme nachgegangen. Dabei verschoben die Vortragenden in ihren Reden die tradierte Vorstellung von menschlicher und tierischer Intelligenz. Der Titel der Tagung lautete »Evolution der Kognition – Denkende Tiere«. Stattgefunden hat sie am 10. März 2010 in Berlin. Den Auftakt machte Gerhard Roth, Professor für Entwicklungsneurobiologie vom Institut für Hirnforschung an der Universität Bremen. In seinem Vortrag über Gehirn und kognitive Leistungen bei Säugetieren fragt er ganz schlicht, warum ist der Mensch so intelligent? Die Antwort gibt es in den folgenden 20 Minuten.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich muss als Erster in die Bütt. Und ich muss auch mit dem Menschen anfangen. Eigentlich muss man sich also hocharbeiten, aber es geht es vielleicht runter oder nicht runter. Die interessante Frage, warum ist der Mensch intelligent? Ich habe eine Viertelstunde Zeit, Ihnen die Frage zu antworten. Ist er wirklich so intelligent? Und was versteht man unter Intelligenz? Natürlich nicht nur, was die IQ-Tests bei Menschen testen, das wäre am einfachsten, sondern das kann man bei Tieren in der Regel nicht machen. Also muss man sich was einfallen lassen. Und ich habe einfach eine Liste gemacht, wo viele Experten sagen, das sind Eigenschaften, die sich auch bei Tieren finden und da kann man Mensch und Tiere miteinander vergleichen. Also die Fähigkeit, die Perspektive eines anderen einzunehmen, zum Beispiel bei Täuschung, Gegentäuschung. Das findet man nicht nur bei Menschen, der täuscht natürlich vor sich hin, aber Affen können das wunderbar, die tun kaum etwas anderes, als andere reinzulegen, auch Menschenaffen. Und die Frage, ob das bei vielen anderen Tieren, außer den Affen, also den Primaten, der Fall ist, ist ein bisschen unklar. Aber dazu gehört eine Menge Intelligenz und viele Leute meinen, die menschliche Intelligenz habe in der Täuschung und Gegentäuschung eine ihrer Gründe in der sozialen Intelligenz. Das zweite ist Vorausschau zukünftiger Ereignisse, zum Beispiel beim Herstellen von Werkzeugen. Da tun sich die Rabenvögel hervor, da werden wir vielleicht noch was drüber hören. Die Menschenaffen können das herstellen von Werkzeugen, nicht nur Werkzeuge brauchen und natürlich auch der Mensch. Jetzt wird schon komplizierter. Verstehen zugrunde liegender Mechanismus bei der Herstellung, beim Gebrauch von Werkzeugen. Und viele Tiere können Werkzeuge herstellen, aber sie wissen nicht genau, warum die funktionieren. Und wenn irgendwas ein bisschen komisch ist, dann scheitern sie. Aber die Rabenvögel scheinen zu kapieren, was sie da machen, die Menschenaffen auf jeden Fall und wiederum der Mensch. Selbsterkennen im Spiegel und Selbstbewusstsein. Ein ganz interessantes und schwieriges Thema. Rabenvögel, das hat mein verehrter Kollege Professor Günterken nachgewiesen. Das war sensationell. Delfine, Elefanten tun es, aber mit großen Zögern und es gelingt nur manchmal, aber glauben wir das. Menschenaffen können, ich zeige gleich ein Bild dazu, mit Begeisterung und wiederum der Mensch. Unterstellung von Wissen bei anderen, das ist schon sehr weitgehend, dass man weiß, was der andere weiß und dass ich weiß und so weiter. Eine Eigenschaft, die eigentlich nur bei Menschen vermutet wurde, aber Menschenaffen können es zumindest in Vorstufen. Ob andere Tiere das können, ist unklar. Besitz einer einfachen Sprache, Sprache auch im abstrakten Sinne, ist sehr weit verbreitet, aber das Maximum dessen, was man bei allen Tieren außer dem Menschen erreichen kann, so jedenfalls die Experten, ist das, was einem Menschen im Alter bis zu 2,5 Jahren entspricht, nämlich Sätze aus bis zu 3, vielleicht 4 Wörtern, ist ein bisschen umstritten, aber es gibt da eine Barriere, über die auch nach langem, langem Training Menschenaffen scheinen offenbar nicht hinwegkommen, jedenfalls so die Experten. Und hier gibt es eine Sache, die dann nur dem Menschen offenbar zukommt, Gebrauch einer komplexen syntaktisch-grammatikalischen Sprache. Mensch ab einem Alter von 2,5 Jahren. Die Liste zeigt uns, es gibt nichts, was absolut exklusiv beim Menschen zu finden ist. Alles hat seine Vorstufen, aber nicht bei allen Tieren. Und es wird immer enger, aber selbst das hier hat offenbar bestimmte Vorstufen. Auch eine syntaktische Sprache, es ist unklar. Also wenn es Unterschiede gibt, wenn der Mensch an der Spitze steht, ist es ein gradueller Unterschied und erst einmal nichts Exklusives, wie immer behauptet wurde. 3 oder 4 Bilder, Werkzeuggebrauch, das sind uralte köhlerische Untersuchungen auf Teneriffa, die von einem Studienkollege von mir nachgemacht wurden. Hier ein Orang, Menschenaffen können herumliegende Dinge zu einem Werkzeug zusammenstecken und dann auch sinnvoll gebrauchen. Und es ist sehr schwer, das als Konditionierung, wie es auch immer versucht wird, zu erklären. Nehmen wir mal an, die haben einen bestimmten Begriff dessen, was sie da tun, und bei den berühmten Rabenvögeln scheint das ähnlich zu sein. Ja, erkennen im Spiegel, das ist sehr schwierig, weil viele Tiere, sehr intelligente Tiere, offenbar ihr eigenes Spiegelbild nicht mögen. Jedenfalls ist das eine der möglichen Deutungen, weshalb bei Elefanten, bei Delfinen das nur sehr schwierig. Menschenaffen, also Schimpansen, tun das mit größter Begeisterung. Auch die Schimpansin Julia, die Sie gleich noch sehen werden, hat Stunden um Stunden vorm Spiegel zugebracht und darin ist sie natürlich sehr menschlich. Das ist sie. Mein verehrter Lehrer Bernhard Rentsch hat schon in den 60er Jahren aufsehenerregende Untersuchungen gemacht, wo man zeigen konnte, dass hier die Äffin Julia ein sehr kompliziertes Labyrinth bewältigt, war sogar besser als die damaligen, betone damaligen Münsteraner Studenten, heute sind natürlich alle viel intelligenter. Und das Witzige war, dass Julia 2 Minuten darauf starrte und offenbar das Labyrinth geistig durchdrungen hat, ehe sie da mit einem Zug in der Regel die richtige Seite schaffte. Das zeigt, diese Tiere haben Bewusstsein, sie können denken, sie können sich etwas vorstellen und zumindest diese Tiere können denken, ich glaube aber natürlich andere Tiere auch. Und hier der berühmte Bonobo Kanzi, der mehrere hundert Wörter kommunizieren kann, natürlich nicht sprechen, sondern hier auf einer Tabulatur antasten. Und Frau Savage Rumbau sagt, das ist vielleicht eine Stufe von Syntax und Grammatik, aber eigentlich kommt auch Kanzi nach vielen Jahren und seine Kolleginnen und Kollegen nicht über die Stufe eines Kindes von 2,5 Jahren zurück. Wenn man fragt, wann beginnt der Mensch, gibt es viele Antworten. Meine Antwort ist mit 2,5 Jahren. Nämlich mit 2,5 Jahren kommt plötzlich auf einem Grund, den ich gleich erzähle, die große Revolution im Gehirn des Menschen. Und wir fragen uns, was könnte das sein? Ja, wir sehen also, der Mensch ist an der Spitze. Es tut einem leid, als Biologe das zu behaupten, aber es ist so. Aber es ist ein Kontinuum, ganz bestimmt. Und jetzt fragen wir, wo kommt das her? Nun, nicht alle glauben an das Kontinuum und viele Menschen, nicht Biologen, aber viele andere kluge Menschen sagen, ja, das ist klar, das Gehirn des Menschen ist ganz anders gebaut als das andere Tiere. Das liest man noch in Lehrbüchern, ist erstaunlich. Wenn das nicht stimmt, dann stimmt zumindest, der Mensch hat das größte Gehirn, absolut oder relativ zum Körpervolumen, also das muss das Mindeste sein. Wo soll die Intelligenz sonst herkommen? Wenn das nicht stimmen sollte, dann hat er zumindest die größte Großhirnrinde, weil die Großhirnrinde Sitz von Geist, Bewusstsein, Intelligenz und so weiter ist, was übrigens auch stimmt. Also da muss es herkommen. Aber na gut, als Neurobiologen würden wir sagen, es kommt auf die Zahl der Nervenzellen in der Hirnrinde an. Vielleicht hat der Mensch die meisten. Auf jeden Fall kann er am schnellsten oder besten denken. Oder es könnte sein, nur der Mensch hat Bewusstsein, dem widersprechen die Untersuchungen von meinem Lehrer Bernhard Rentsch schon bei der Schimpansin Julia. Und die letzte Frage, nur der Mensch kann sprechen im Sinne einer grammatikalisch-syntaktischen Sprache. Jetzt gucken wir mal, was das für einen Sinn macht. Das ist das menschliche Gehirn und es scheint sehr groß zu sein. Nicht so groß, wie es da abgebildet ist, aber immerhin, wir sind stolz auf unser großes Gehirn. Sind wir das mit Recht? Nein. Hier haben wir einen Hasen, einen Hund, einen Schimpansen, dann kommt der Mensch und da kommt ein Zahnwal und das ist ein kleines Zahnwalgehirn. wenn ich ein richtig großes Zahnwalgehirn hier gezeichnet hätte, wäre das so groß. Also 3, 4, 5 Mal so groß. Das ist die entsprechende Liste von Gehirngewicht oder Gehirnvolumen. Es geht ganz klein los. Maus 0,3 Gramm, 2 Gramm Ratte, Katze 25, 64 Gramm Rhesusaffe 90, Löwe 260, Schimpanse 400, Kuh 490. Kann doch gar nicht sein. Eine Kuh kann doch nicht ein größeres Gehirn haben als ein Schimpanse. Ist verboten. Wird aber noch schlimmer. Pferd 510. Gorilla, Gott sei Dank, 520. Wir kommen jetzt 1,35 Durchschnitt und dann kommt die Beleidigung, Elefant hat 4,2 Kilo, Pottwal 8,5 Kilo, der Rekord beim Orca 10 Kilo. Da kann irgendwas nicht stimmen. So, also das hat man schon seit langem gesehen, der Mensch hat bei weitem nicht das größte Gehirn. Jetzt gibt es aber eine Rettung, es könnte ja sein, der Mensch hat zwar nicht das absolut größte Gehirn, aber relativ zum Körper. Das muss also wirklich sein. Ne? Jetzt gucken wir mal hin, wer dann relativ zum Körper die größten Gehirn hat. 12% Spitzmäuse und Mäuse. Die sind, müssten intelligent sein, wenn das überhaupt irgendeinen Sinn haben sollte, relativ zum Gehirn. Und dann geht das ganz stark runter nach einem berühmten Gesetz bis hin zum Blauwal, wo das Gehirn 0,005% des Körpervolumens ist. Verschwindend klein, obwohl es bis zu 10 Kilo ist. Ein berühmtes Gesetz, dass größere Tiere absolut gesehen größere Gehirne haben, aber relativ im Körper verschwinden klein. Jetzt sehen wir hier, wo ist der Mensch? Gucken wir mal ein bisschen rum, da ist er, auch ein Pfeil dran. Irgendwie ist er an der oberen Linie, aber Sie würden sagen, der reiht sich in diese Gesetzmäßigkeit ein. Das ist schon mal sehr überraschend. Aber irgendwas muss am Menschen anders sein, wenn man, wie unser berühmter Kollege Harry Jerrison, das macht die Körpergröße korrigiert nach einem einfachen mathematischen Verfahren und fragt, hat der Mensch ein durchschnittlich großes Gehirn, durchschnittlich für die Säuger oder liegt er drüber oder drunter? Dann sehen wir, eine Ratte hat ein unterdurchschnittlich großes Gehirn, das ist der berühmte Enzephalisationsquotient, der einfach nur sagt, ob man genau im Säugerdurchschnitt liegt mit seinem Gehirn-Körper-Verhältnis drunter oder drüber. Dann sehen wir hier die Ratte, die intelligent ist. So unterhalb der Maus, das Schaf, kommt an 1. 1 ist der Durchschnitt bei der Katze, Eichhörnchen. Hund, Kamel, das dumme Kamel, liegt über dem Durchschnitt. Walrus, Elefant, eher mäßig. Wal, auch mäßig. Rhesusaffe 2,1, Schimpanse 2,5. Das heißt, ein Schimpanse hat ein 2,5 mal größeres Gehirn, als ihm vom schlichten Säugetierdurchschnitt zukäme. Jetzt kommen wir zum Delfin, hat ein über 5-mal größeres Gehirn. Der Mensch hat ein fast 8-mal größeres Gehirn, als ihm beim Säugedurchschnitt zukäme. Der Mensch hat also durchaus ein außerordentlich großes Gehirn, wenn man bedenkt, dass er ein relativ großes Tier ist. Das ist auffällig, aber wenn man jetzt die Intelligenz sortiert, dann stimmt das nicht, weil der Delfin, so sagen mir meine Experten, bei weitem nicht so intelligent ist wie der Schimpanse. Das müsste also umgekehrt sein. Also, wir sind bisher nicht fündig geworden. Also, weder absolut noch relativ gesehen ist der Mensch da an der Spitze. Das kann nicht der Grund für die hohe Intelligenz des Menschen sein. Nun haben wir gelernt, die Großhirnrinde ist der Sitz von Geist, Bewusstsein, Arbeitsgedächtnis, Intelligenz. Und da müsste die Großhirnrinde des Menschen natürlich exorbitant groß sein. Das muss das Mindeste sein. Hier gibt es eine schöne Abbildung von unserem Freund Nievenhuis aus einem Lehrbuch und er hört ihr beim Menschen auf. Man muss dazu wissen, dass Herr Nievenhuis reformierter Protestant ist und da muss das mit dem Menschen aufhören. Das darf nicht sein, obwohl er natürlich genau wusste, das hört nicht mit dem Menschen auf, sondern geht munter mit dem Elefanten, den Delfinen und den Walen weiter. Das ist ein tolles Gehirn. Das ist ein Cortex mit 5 Kilo, aber darüber durfte Rudolf Nievenhuis nicht in der Öffentlichkeit reden. Ich kenne ihn gut und das sind dann religiöse Schwierigkeiten. Jetzt gucken wir mal, wie sich das Gehirngewicht zum Kortexgewicht in Prozenten des Gehirns verhält. Und da sehen wir, der Mensch unterliegt einer ganz, ganz klaren Gesetzmäßigkeit. Wenn Gehirne größer werden, wird die Großhirnrinde größer. Und deshalb, wenn das hier noch weiter ging, bei Elefanten und Walen und Delfinen wird der Kortex einfach größer. Also auch beim Kortex niederschmetternd enttäuschend. Wir haben überhaupt nicht den größten Kortex. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Nun gut, da gibt es natürlich eine Rettung. Wenn man weiter so schöne Diagramme sich anguckt und hier die Kortexdicke anguckt. Da sehen wir, der Mensch hat einen sehr dicken Kortex. Der Kortex nimmt nämlich an Dicke zu, wenn das Gehirn immer größer wird, wächst er von ganz wenig bis innen zu 3 bis 4, 5 Millimeter, ist der Mensch ganz oben. Der Mensch hat den dicksten Kortex überhaupt von allen Tieren. Und jetzt gucken wir mal bei Wal und Delfin und sehen, aha, Wale haben zwar oberflächlich, sprichwörtlich, einen sehr dicken Kortex, aber großen Kortex von der Fläche, aber er ist sehr dünn. Das ist erstaunlich. Alle Primaten haben einen dicken Kortex, 3 bis 5 Millimeter, Wale, Delfine und auch Elefanten haben einen sehr dünnen, als ob der nur auseinandergezogen wäre. Und das ist sehr wichtig. Hier ist das nochmal dargestellt, das ist ein Kortex-Mensch und das ist vom Grindwal, der ist noch relativ dick, aber kaum 1,2 Millimeter, das sind 3 bis 5. Und jetzt, wenn man das genau untersucht, das haben unter anderem auch Professor Günther können und viele andere gemacht, sich mal diesen Kortex genau anguckt, dann sieht man erstaunliche Dinge. Wale und Delfine und Elefanten haben sehr dicke Zellen, große Zellen. Der Mensch hat überraschend sehr kleine. Zweitens, diese Zellen sind bei Primaten, auch bei Menschen, sehr dicht gepackt. Aber bei Walen, Delfinen mit ihren Riesengehirnen liegen sie weit auseinander. Und das ist ungünstig. Wenn man das komputational sich anguckt, dann müsste man kleine Zellen haben, eng beieinander, damit die Distanzen kleiner werden und große und weit auseinanderliegende Nervenzellen werden ungünstig. Wenn man jetzt ausrechnet, das habe ich zusammen mit meiner Frau, Professor Dicke, gemacht, dann kommt man aufgrund der Sache, die ich gerade erzählt habe, zu der ganz erstaunlichen Tatsache, der Mensch hat die meisten Neuronen in der Großhirnrinde, obwohl er bei weitem nicht die größte Großhirnrinde hat. Die Zellen sind klein, sehr dicht gepackt. Und er kommt auf knapp 12 Milliarden und der Elefant auf 11 Milliarden, 10 Milliarden und da geht es runter. Hier sind wir an der Spitze. Aber nun würde man sagen, also die halbe Milliarde, die kann es nun wirklich nicht sein, obwohl es ungeheuer viel ist, ist der Unterschied zum Mensch, zu Elefant und Wal also nicht bedeutend. Aber diese Rangfolge, auch wenn es vielleicht 13, 14 Milliarden wären, die Rangfolge ist immer dieselbe, dass der Mensch bei unterschiedlichen Schätzungen immer ganz oben ist. Also, es muss noch irgendwas anderes dazukommen. Gucken wir weiter und dann sehen wir, bei der Informationsverarbeitung, wie man so schön sagt, in der Großhirnrinde, ist ja nicht nur der Abstand der Nervenzellen besonders wichtig, sondern die Schnelligkeit, mit der Impulse von einer Nervenzelle zu anderen transportiert wird. Die Taktfrequenz, würden wir sagen, als Computer. Und die ist direkt abhängig von der Dicke der sogenannten Myelinscheiden. Je dicker die sind, desto schneller geht das. Und da zeigt sich wiederum, dass Wale und Delfine eine sehr dünne Myelinscheide haben und alle Primaten, auch der Mensch, eine ganz dicke. Und ich habe mal so geschätzt, da gibt es leider keine ganz genauen Schätzungen, dass das 5-mal schneller geht beim Menschen als bei den Walen und Delfinen. Und das heißt, wir haben beim Menschen die meisten Neurone, allerdings nicht sehr viel mehr, 5-mal schnellere Leitungsgeschwindigkeit und das bedeutet, dass etwa 5 bis 10 Mal Informationen im menschlichen Gehirn schneller verarbeitet werden. Und diese langen Laufzeiten sind ein wirkliches Problem bei den großen Gehirnen und deshalb machen die das häufig in einer Hirnhälfte, weil die Distanz zur anderen Hirnhälfte viel zu lang ist und die haben die Verbindung zwischen links und rechts ist bei den Walen auch überraschend sehr gering. All das ist ein großes Problem, sodass ich ohne Übertreibung sagen kann, der Mensch ist bis auf einen letzten Faktor besonders deshalb so intelligent, weil sein Gehirn 5 bis 10 Mal schneller arbeitet. Bei etwas mehr Neuronen macht das einen ungeheuren Vorteil. Das findet man, wenn man rein physiologisch argumentiert. Letzte Frage ist, erklärt das alles? Die Antwort ist nein. Und hier kommt nämlich die einzige anatomische Besonderheit des Menschen, der Besitz des Broca-Areals, den wirklich nach allem, was wir wissen, nur der Mensch hat. Vielleicht ist es nur der vordere Teil, aber immerhin. Der Sitz von Grammatik und Syntax, den hat nur der Mensch Und das ist zwischen 100 und 80.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung offenbar entstanden. So kann man das so ganz grob abschätzen, vielleicht 200.000, 100.000, sagen wir mal 100.000. Das hat nur der Mensch, und das ist eindeutig der Sitz unserer Sprachfähigkeit, wie auch unsere verehrte Kollegin Frau Federici jetzt kürzlich nochmal wieder gezeigt hat. Und hier muss man sehen, bei aller natürlichen Intelligenz des Menschen kommt eine Sache hinzu, nämlich die Sprachfähigkeit, die ein ungeheurer Intelligenzverstärker ist. Wenn wir im Experiment junge, intelligente Menschen daran hindern, zu sich selbst zu sprechen, kann man wunderbar machen, indem man untrainierten Menschen einfach einen Bleistift unter die Zunge legt, da können sie zu sich selber sprechen, sehen wir es Anfang nicht. Alexander Luria hat das rausgekriegt, dann fällt man in fast allem auf die Intelligenz eines 2- bis 3-jährigen Kindes zurück und auch eines Menschenaffen. Unser Arbeitsgedächtnis ist deshalb so, da könnte Professor Menzel wunderbar viel zu sagen, deshalb so leistungsfähig, weil wir zu uns sprechen oder noch besser, auch wenn wir nicht direkt zu uns sprechen, einen Informationsverarbeitungsmechanismus haben, der grammatikalisch-syntaktischen Sprache zugrunde liegt, die denken und vorstellen, Handlungsplanung ganz offensichtlich ungeheuer viel praktischer machen. Das war die erste große Intelligenzverstärkung. Die zweite war die Erfindung der Schrift, ganz ohne Frage. Und die dritte haben einige von Ihnen vor sich, der Computer. Also, damit bin ich am Ende. Der Mensch ist nicht deshalb intelligent, weil er das relativ größte oder absolut größte Gehirn hätte. Daran kann es nicht liegen. Immerhin ist der menschliche Kortex vergleichsweise dick und hält kleine, dichte gepackte Neuronen. Er hat die meisten kortikalen Neuronen, aber dieser Unterschied ist gering. Er hat aber viel schnellere kortikale Verarbeitungsgeschwindigkeiten als Säuger mit viel größerem Gehirn. Das ist einer der Gründe, weshalb wir so schnell denken können. Und es gibt Untersuchungen, dass wirklich diese Verarbeitungsgeschwindigkeit entscheidend ist. Aber die Erfindung der syntaktisch-grammatikalischen Sprache vor etwa 80.000 Jahren, 100.000, war ein enormer Intelligenzverstärker. Eine letzte Sache kommt hinzu. Der Mensch hat eine dreifach verlängerte Jugendzeit gegenüber allen anderen Primaten. Das heißt, dreimal länger kann der Mensch mit seinem leistungsfähigen Gehirn trainiert werden. Und das kommt zu der Sprache hinzu oder bedingt das gegenseitig. Und damit bin ich am Ende. Das sind die Erklärungsversuche, warum wir Menschen so intelligent sind. Vielen Dank.
Warum ist der Mensch so intelligent? Weil er 5 bis 10 Mal schnellere Leitungen im Gehirn hat als seine tierischen Mitbewerber, weil er als einziges Lebewesen die Sprache als Intelligenzverstärker zur Verfügung hat und weil er während seiner Adoleszenz ein ausführliches Intelligenztraining genießen kann. Soweit die Antwort von Professor Gerhard Roth, Entwicklungsneurobiologe von der Universität Bremen. Vom Mensch zur Schnecke. Im folgenden Vortrag geht es um die Intelligenz ganz anderer Zeitgenossen. Wie schlau sind Tintenfische, lautet die Frage. Seit der klassischen Antike eilt Oktopoden der Ruf voraus, besonders intelligent zu sein. Stimmt das? Wie und wo arbeitet das Hirn so eines Wirbellosen? Diesen Fragen geht Dr. Michael Kuber nach, Neurobiologe an der Hebrew University in Jerusalem. Kuber spielt während seiner Rede Filmaufnahmen ein, beschreibt diese allerdings so detailliert, dass wir ihm auch ausschließlich übers Gehör gut folgen können. Sein Vortrag heißt Tintenfische, weiche Denker, Primaten des Meeres oder nur schlaue Schnecken.
Eines der großen Probleme, mit dem man konfrontiert ist, wenn man mit einem Tier wie Tintenfischen oder Oktopussen arbeitet, ist, dass wir uns einfach auf einem anderen Planeten bewegen. Es ist nicht nur das Medium, in dem der Oktopus lebt, grundsätzlich lebensfeindlich für uns. Es ist auch so, dass das komplette Körperliche des Oktopus absolut anders ist zu uns. Und insofern ist der Oktopus eine sehr schöne Außengruppe, um Konzepte zu testen, weil, wie auch schon eingangs erwähnt wurde, durch die sehr lange getrennte evolutionäre Entwicklung sehr viele Sachen, die ein Oktopus kann, sich wahrscheinlich komplett unabhängig von uns entwickelt haben. Oktopusse sind dem Menschen schon sehr früh positiv aufgefallen. Aristoteles hat die Gärten der Oktopoden beschrieben, hat im ersten Satz gesagt, dass Oktopoden unwahrscheinlich neugierig und intelligent sind, hat dann ein paar Sätze weiter allerdings auch angefügt, ganz so kann es nicht sein, weil sie lassen sich immer wieder von Fischern mit sehr einfachen Tricks locken und fangen. Das ist der Teil, den Oktopusforscher immer dann verschweigen. Plinius hat in der Naturgeschichte beschrieben, dass Oktopusse in der Lage sind, kleine Steine zu nehmen und sie zwischen die Schalenhälften von Muscheln zu stecken, um so zu verhindern, dass sich die Muschel schließt und auf diese Art und Weise die Muschel leichter zu überwinden. Das ist eine 2000 Jahre alte Geschichte, die leider Gottes bis heute weiterlebt. Ich habe vor einiger Zeit einen Projektantrag zur Begutachtung bekommen, der ein Kollege der Oktopusse nicht kennt, vorgeschlagen hat, dieses Experiment wieder zu testen. Was eine enorme Geistesleistung wäre, aber wir werden in Kürze sehen, dass das was ist, das weit jenseits von Oktopussen liegt. Grundsätzlich sind Oktopusse von der Mitte des 20. Jahrhunderts an vor allem von englischen Wissenschaftlern sehr hochgehoben worden. Es ist in England dann dazu gekommen, dass in den 70er Jahren Oktopusse in eine gleiche Schutzkategorie wie Affen gerutscht sind, was dazu geführt hat, dass die Oktopusforscher nach Neapel ausgewandert sind. Neben natürlich dem positiven Besetzen gibt es immer wieder die Vorstellung von Kraken als Monster, sprichwörtlich Kraken kann vor allem im englischen Sprachgebrauch auch was sehr Negatives sein. Was interessant ist, dass wir damit mit den größten Evertebraten zu tun haben. Wenn wir an Riesenkalmare denken, haben wir plötzlich mit einem Evertebraten zu tun, der 15 Meter Länge umfasst insgesamt, was auch wieder ganz spezifische Probleme mit sich bringt. Als kleine Randbemerkung, die einzige Art, die für uns gefährlich werden kann, sind die kleinsten Blauring, die tödlich giftig sind. Ja, schauen wir uns mal kurz einen Oktopus bei der Arbeit an. Wir sind hier ein Tier bei was ganz Natürlichem beim täglichen Futtererwerb. Jetzt einfach mal, wenn wir hier achten, was der so tut. Der benutzt seine Arme koordiniert, um Beute zu fangen. Man sieht das sehr schön, der Oktopus schaut in dem Sinn nicht groß, wo er hinspringt, sondern er versucht einfach, mehr oder weniger im Rahmen einer großen Spekulation, ungefähr in dieser Richtung sollte Beute sein und da werfe ich mich jetzt drüber. Was einem dabei allerdings natürlich gleich auffällt, ist, dass wir mit einem von der Motorkontrolle her zum Beispiel enormen Problem zu kämpfen haben. Wenn wir sehen, wie der Oktopus hier seine Arme bewegt hat, ist das, was man bedenken muss, dass das ein Weichkörper ist. Jede neuronale Steuerung eines Körpers bei eigentlich allen anderen Tieren bezieht sich immer auf eine Limitierung an sogenannten Freiheitsgraden. Ich habe einfach ein sehr beschränktes Ausmaß, in dem ich meinen Arm bewegen kann. Ein Oktopus hat keinen einzigen Knochen im Körper, er hat eine kleine Knorpelkapsel um den Kopf. Das heißt, all diese Zusatzinformationen und all diese Limitierungen fallen weg. Das heißt, ich brauche als Oktopus schon mal eigentlich enorm viel Rechnerleistung, um mit meinem Körper überhaupt zurechtzukommen. Das ist eine der Dinge, die Oktopusforscher gerne unterschlagen, wenn sie auch die von Professor Roth gezeigten Körper-Gehirnvolumensvergleiche zeigen, dass Oktopusse verhältnismäßig riesige Gehirne haben, aber der Oktopus muss mit diesem riesigen Gehirn einen unwahrscheinlich komplexen Körper verwalten. Wenn wir uns den Körper anschauen, vom typischen Molluskenkörperbau ist beim Oktopus doch noch einiges über. Das Wichtigste ist das Gehirn selbst. Das ist eine der sozusagen großen Besonderheiten im Oktopus. Oktopusse besitzen das am stärksten zentralisierte Gehirn unter den Cephalopoden und eigentlich auch unter allen Evertebraten. Wir haben da eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie in gewisser Weise sehr analog vorher zum Menschen gesehen haben. Wir haben schrittweise komplexer werdende Gehirne und die im Fall von den Evertebraten hier auch immer stärker zusammengefasst werden. Wir haben sozusagen einen primitiven Mollusken, der hätte sehr viele schlecht konzentrierte Ganglien. Beim Oktopus wird alles zu einem gehirnähnlichen Substanz zusammengefasst. Was man trotzdem auch noch bedenken muss, dass wenn man sich einfach die Menge an Nervenzellen anschaut, immer noch mehr als die Hälfte aller Nervenzellen bei einem Oktopus im Körper verteilt sind. Es ist eine unwahrscheinliche Anhäufung von Ganglienknoten, die oft fälschlicherweise als kleine Gehirne bezeichnet werden, durch den ganzen Körper verteilt. Eine der Besonderheiten ist, dass jeder dieser Saugnäpfe, Oktopusse haben zwischen 200 und 500, hat einen eigenen kleinen Ganglionknoten. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass eine amerikanische Kollegin mal ganz glücklich National Geographic erzählt haben, und stellen Sie sich vor, wie intelligent die sind. Die haben ein Gehirn bei jedem Saugnapf und sie haben davon 500. Das ist mit einer der Dinge, die dieses Bild entstehen lassen, dass da der unwahrscheinliche, viel bessere Schimpanse durch die Gegend schlurft. Tatsächlich ist es aber so, dass auch wieder in dem Fall jeder dieser Saugnäpfe ein unwahrscheinlicher Kraftaufwand mehr oder weniger für den Oktopus ist. Das ist alles eine enorme Menge an Rechenleistung, die verbraucht wird, um sehr einfache Informationen aufzunehmen. Und im Fall vom zentralen Nervensystem ist es so, dass alle Ganglien sehr stark verschmolzen sind. Aber auch hier ist es zum Beispiel so, wozu ich dann gleich kommen werde, dass ein Großteil der Rechnerleistung für die Verarbeitung von optischen Informationen benötigt wird. Und auch da gibt es wieder bestimmte Konstruktionsprobleme. Das ist jetzt ein seitlicher Blick auf ein Oktopusgehirn. Der größte Teil, 80% der Gehirnmasse, sind auf diesem Bild entfernt, um einen besseren Blick aufs Gehirn zu haben. Und wir werden uns jetzt in der Folge die einzelnen wichtigeren Zentren kognitiver Funktionen und die Zentren von Kontrollfunktionen weiter anschauen. Davor als erstes wieder ein kurzes Video des Oktopuses bei der Arbeit. Wir sehen hier einen Blauring-Oktopus. Und was wir in diesem Video sehen, sind zum einen sehr typische Oktopus-Eigenschaften, wenn wir dann darauf aufpassen. Wir sehen, wie enorm flexibel der Körper des Oktopus ist. Aber was wir auch sehen, ist, dass der Oktopus sich, um zu seiner Beute, das ist eine kleine Krabbe hier, zu gelangen, hat er sich um diesen Stein herum angeschlichen und geht dann durch ein Loch im Stein auf diese Beute los. Und das ist in Bezug auf Kognition jetzt eine gewisse Leistung. Das bedeutet, der Oktopus hatte, um diesen Prozess zu vollbringen, eine gewisse Repräsentation, wo ist die Beute, wenn sie mir aus dem direkten Blickkontakt verschwindet. Das ist bei einfacher gebauten Tieren eine sehr wichtige Funktion, zum Beispiel, dass ich ein Bild davon habe, von mir und meiner Umwelt, wo ist ein Beuteobjekt, wo ist ein Fressfeind, wenn er aus meinem Blickfeld verschwindet. Aber schauen wir jetzt mal nach, was der Oktopus da tut. Wie gesagt, enorm flexibler Körper. Es gibt bei einem Oktopus, der 5-6 Kilo hat, kann er immer noch durch die Größe durch ein Loch in der Größe eines 1-Euro-Stücks kriechen. Man sieht da, er macht sich langsam an die Krabbe heran, ist etwas zurückhaltend, scheint sprichwörtlich zu überlegen und beschließt nach einem erfolglosen kurzen Versuch, einen geordneten Rückzug anzutreten. Und das kommt jetzt. Kleine Kunstpause im Denken. Hier kurz die Krabbe erwähnt. Das ist eine sogenannte Boxergrabbe, die in ihren Scheren Anemonen hält, mit denen sie sich auch gegen Oktopusse verteidigen kann. Und das war in dem Fall ein sehr gemeiner Trick für den Oktopus. Was man jetzt weiter sieht, ist eben, wie enorm flexibel der Oktopus ist. Er kann seine Form sehr anpassen und macht sich jetzt auf leisen Sohlen davon. Was macht all das möglich? Was ist sozusagen das Gehirn, das jetzt im Oktopus zugrunde liegt? Der größte Teil des zentralen Nervensystems sind die optischen Loben. Oktopusse sind, und das macht sie uns in gewisser Weise manchmal nahestehend, verhältnismäßige Augentiere. Sie haben große Linsenaugen und sie haben ein ähnliches visuelles Auffassungsvermögen zu Wirbeltieren. Das macht die Arbeit ihnen teilweise angenehmer. Was aber in der Besonderheiten ist, und das ist einer der Gründe, warum dieses riesige Gehirn dann nicht mehr so leistungsfähig ist, alles was, oder viele Funktionen, die bei Wirbeltieren in der Retina durchgeführt werden, eine primäre Verschaltung findet bei Oktopussen erst im Gehirn statt. Die Retina selbst projiziert mehr oder weniger 1:1 auf die optischen Loben und wird erst später verschaltet. Das heißt, sehr viel, was mir hier als Gehirn groß erscheint, übernimmt Funktionen, die in anderen Tieren, die Invertebraten, schon im Auge selbst übernommen werden. In Bezug auf Forschung ist es leider so, dass wir sehr wenig wissen, was wirklich in diesen optischen Loben abläuft, weil sie für die traditionelle chirurgische Läsionen verwendete Oktopusforschung sehr schlecht zugänglich waren. Das heißt, eigentlich haben wir da noch sehr wenig Ahnung und das ist einer der Projekte, mit denen wir uns gegenwärtig in Jerusalem beschäftigen. Schon besser bekannt ist die Gehirnschaltzentrale des Oktopus, das ist der sogenannte vertikale Lobus. Und das ist im Fall von Oktopus der Sitz von sehr vielen Lernleistungen. Man muss dazu sagen, dass es in der Aufbauweise zellulär ähnlich ist zu den Pilzkörpern bei Insekten und das eigentlich Traurige für die Wissenschaftler ist, selbst wenn ich dieses Zentrum entferne, hat der Oktopus immer noch gewisse Lernfähigkeiten. Das heißt, die Suche nach dem Sitz der Intelligenz beim Oktopus ist mit dem vertikalen Lobus nicht abgeschlossen. Es gibt dann verschiedene andere kleine Schaltzentralen, wie zum Beispiel hier die gestielten Pedunkelloben, die als analog zum Cerebellum bezeichnet werden, weil sie eine sehr starke Funktion haben im Sinne von einkommende Signale zu verschalten. Es gibt die frontalen Loben, die ebenfalls in der Lage sind, bei Lern- und Gedächtnisleistungen zu arbeiten, nämlich bei chemotaktilen Lern- und Gedächtnisleistungen. Außerdem verarbeiten die wieder die Signale, die zum vertikalen Lobus gelangen. Und zu guter Letzt gibt es im höheren Gehirn den sogenannten basalen Lobus-Komplex, der ebenfalls teilweise im Lernen und Gedächtnis involviert ist und der sozusagen das höchste Motorkontrollzentrum im Oktopus aufweist. Interessant ist, dass anders als eigentlich zu allen Tieren, wo wir das kennen, Oktopusse keinen somatosensorischen Homunculus haben. Man kann bei Wirbeltieren, genauso wie bei vielen Wirbellosen, eine Repräsentation vom Körper auf den Teilen des Gehirns feststellen. Bei Oktopus gibt es das nicht. Was ist jetzt der Grund, warum habe ich die ganzen Gehirnteile aufgeworfen? Der Hauptgrund ist der, weil ich damit einfach klar machen wollte, dass das ganze Gehirn noch ein viel diffuseres ist. Es gibt keinen eindeutigen Verdächtigen, sondern es gibt viele Verdächtige, die erst im Zusammenspiel die gesamte Leistung vollbringen. Das heißt, es ist ein wesentlich weniger zentralisiert arbeitendes Gehirn noch selbst als Gehirn. Jeder Teil dieses Gehirns kann ohne den anderen immer noch sehr viel vollbringen. Und das ist ein wirklich massiver Unterschied zum Aufbau des Gehirns, wie wir es vorher eben bei Wirbeltieren gesehen haben. Als Abschluss wieder ein Oktopus bei der Arbeit und bei einer weiteren Funktion, die absolut einzigartig ist und die auch wieder enorme Rechnerleistung verschlingt, das ist Farbwechsel. Oktopusse sind in der Lage, nicht nur die Farbe ihres Körpers zu verändern, sondern auch die Textur. Und auch das wird im Fall von Oktopus über einzelne direkt angesteuerte Chromatophoren gebracht. Chromatophoren funktionieren so, ich habe ein Farbpigment und dieses wird über Muskelkontraktion oder Dilatation gezeigt oder nicht gezeigt. Und auch das ist wieder etwas, das enorme Rechnerleistung verschlingt. Das heißt, sozusagen die Zusammenfassung ist, Oktopusse können sehr viele beeindruckende Lernleistungen vollbringen. Es wird derzeit daran gearbeitet, zu testen, wie sie sich bei anderen kognitiven Aufgaben verhalten, die bei Wirbeltieren sehr gut getestet sind. Steht aber erst am Anfang. Aber eines der Hauptprobleme im Intelligenzrennen, das der Oktopus hat, ist, dass enorm viel seines scheinbar großen Potenzials einfach mit alltäglichen Aufgaben verbraucht wird. Wie gesagt, passiert alles dank der Gruppe und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Viele Arme, ein Hirn. Sie hörten den Neurobiologen Dr. Michael Kuba und seinen Vortrag Tintenfische, weiche Denker. Primaten des Meeres oder nur schlaue Schnecken. Gehalten hat er die Rede anlässlich der Tagung Evolution der Kognition, Denkende Tiere, die am 10. März 2010 von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ausgerichtet wurde.